Ich wollte einen kurzen Einwurf zum Thema Clash of Civilizations machen. Und zwar bin ich der Meinung, dass dadurch, dass wir ein Buch, das veröffentlicht wird von Herrn Huntington oder wen auch immer, einem Historiker, akzeptieren und das lesen, also ich rede gerade über Clash of Civilizations, bin ich der Meinung, dass wir erst uns das Stempel schaffen, gegen das wir dann 10 Jahre später antreten. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass Huntington recht hat, aber dadurch, dass wir ihn als historischen Knotenpunkt sozusagen oder Wendepunkt ansehen, wir erst dieses Feindbild erst, also kreieren, mitkreieren. Dadurch, dass wir ihn lesen, kreieren wir dieses Feindbild mit. Ich bin der Meinung, dass es dieser Kampf zwischen diesen Kulturen und den Religionen also eigentlich nicht vorhanden ist, solange wir nicht darüber reden und uns imaginär dieses Feindbild schaffen, weil der Mensch in seiner Natur darauf bedacht ist, einen Feind zu haben. Und diese Sündenbock-Mentalität brauche ich Ihnen jetzt, glaube ich, vor allem in der heutigen Zeit nicht mehr zu erklären. Danke.
Ich möchte wissen, wie Attentate, also die meisten Selbstmordattentate, in dem Zusammenhang von Ihnen gesehen haben. Ja.
Zu der ersten Frage oder Stellungnahme, war ja in dem Sinne keine Frage, da möchte ich schon widersprechen. Da hängt man einen Autor, der sich als Interpret, vielleicht auch als Prophet der Zeit läufte, auffasst. Da hängt man den schon zu hoch, wenn man meint, das Feindbild würde entstehen, weil wir diesen Mann nicht ignorieren, weil der gelesen wird. Machen wir uns nichts vor, von so vielen Leuten wird er nicht gelesen. Wir kennen die Überschrift, kennen wir sonst noch was von seinem Buch? Kaum. Also von dem haben wir das Feindbild nicht gekriegt.
Aber alle reden darüber. Verstehen Sie, die Presse und Medien schmeißen uns mit 10 Zitaten zu und es adaptiert die komplette Gesellschaft und das scheint jemals in die Hand genommen zu haben. Das ist halt der Punkt. Das war das Anliegen. Wir schaffen uns nicht nur ein Feindbild, sondern eine Richtung, mit der sich unsere intellektuelle Gesellschaft, mindestens 10%, beschäftigt. Jetzt haben wir auf einmal lauter Wissenschaftler, die sich mit dem Feindbild Islam beschäftigen. Also ohne Anregung wäre diese Welle überhaupt gar nicht zustande gekommen. Genau das ist der Punkt. Die Wurzel des Übels ist Handeln.
Nein. Also er hat es nochmal bekräftigt und es verstärkt und jetzt im letzten Satz gesagt, die Wurzel des Übels ist Huntington. Wir stünden quasi ganz anders da, wenn dieser Mann sein Buch nicht geschrieben oder kein Verlag es je veröffentlicht hätte. Du hast doch gerade gesagt, das Wurzel des Übels ist Huntington.
Ja, ja, aber ich habe nicht gesagt, dass man ihn nicht veröffentlichen sollte.
Nein, das hab ich nicht gemeint. Ja, will ich mich nicht drüber äußern, über den Punkt. Also noch einmal. Es mag sein, und wenn jetzt in dem akademischen Bereich Feindbild Islam diskutiert wird, und da weiß man ja, wie es diskutiert wird, so nach dem Muster, so schnell machen wir das nicht mit, das prüfen wir ganz genau, was dran ist, und dann kommt man durchaus spiegelähnlich zu einem abgewogenen Urteil. Ja, abgewogenes Urteil heißt dann schnell, naja, ein bisschen, was haben diese Islamtypen schon. Irgendwas stimmt ihnen schon nicht. Natürlich, man muss nicht gleich die totale Unversöhnlichkeit und gerade deswegen käme es auf politische Strategien der Konfliktvermeidung an und wie es dann halt so weitergeht. Wenn im akademischen Bereich sowas diskutiert wird, dann bezieht man sich auf den, wie man sich im akademischen Bereich immer darauf bezieht, dass irgendein berühmter Typ was gesagt hat. Aber auch da ist es so, dass der Grund, warum unter den Wissenschaftlern die Debatte über das Feindbild Islam geführt wird oder über den Islam und seine Problematik. Der Grund ist die Feindschaft, die der Amerikaner und über ihn der gesamte Westen dieser Region angesagt hat. Der Grund ist die wirkliche Feindschaft. Deswegen befasst man sich mit der Frage, wie sehr verdienen die Feindschaft? Und nicht umgekehrt, die wirkliche Feindschaft wäre ein Exponent eine Wirkung eines historischen, eines geschichtswissenschaftlichen Autors. So ist es nicht. Da stellt man das ganze Verhältnis auf den Kopf. Also das war die Geschichte. Nur die wirkliche Feindschaft, die es gibt, den Nahen Osten zur Problemzone erklären, zu sagen, da kann doch nichts bleiben, wie es ist. Bush war jetzt in London und sagt, der Nahe Osten braucht eine demokratische Revolution. Ja, das ist auch so. Das ist genau in meinem Sinn. Ich komme später vielleicht nochmal darauf zu sprechen. Die Leute dort haben überhaupt das Bedürfnis nicht. Revolution, denkt man, ist was von unten. Nein, Bush sagt, die brauchen eine demokratische Revolution. Und es ist mein Bedürfnis, dass sie endlich machen. Was heißt schon machen? Dass sie endlich kriegen, und zwar von amerikanischen Truppen exportieren. Also, die wirkliche Feindschaft, das Aufmischen der Region, die Region zu dem Weltegg erklären, an dem sich nächstens die Kräfteverhältnisse auf dem Globus entscheiden. Das ist der Grund, warum die Bürger mit der Frage, was stimmt denn nicht an den Islamis, befasst werden. Und indes stimmt der Huntington mit ein. Wenn er Erkönner war, dann war er Erkönner darin, dass er frühzeitig gesagt hat, das wird der nächste Tagesordnungspunkt. Aber nicht, weil er es gesagt hat, wird es der Tagesordnungspunkt. So darf man es nicht umdrehen. Feindbild ist nach wie vor, ob es jetzt ein Wissenschaftler aufschreibt oder ob es bloß die Bildzeitung macht. Es ist das Nachlaufen der öffentlichen Meinung hinter die politischen Feinderklärungen, die die Regierungen machen. Erstens. Und zweitens, es ist das verkehrte Nachlaufen, indem man nämlich nicht fragt, was hat denn unsere Regierung für Interesse, dass sie sich an denen stören, sondern indem man sagt, wenn unsere Regierung gegen die was macht, muss doch an denen was falsch sein. Das ist die Logik des Feindbilds. Und deswegen ist es ganz auf den Kopf gestellt, wenn man meint, Huntington hätte quasi das Feindbild erfunden und jetzt käme wegen Huntington eine schlechte Meinung über die Islamis auf, bis hin zu, wegen dem würden die Amis am Schluss einen Krieg machen. Jetzt war die zweite Geschichte. Was halte ich oder wie ordne ich da oder was sage ich eigentlich zu den Attentaten, speziell zu den Selbstmordattentaten? Bitte? 11. September, ja. 11. September, aber das geht ja weiter. Es gibt ja jetzt laufend Selbstmordattentate. Im Irak, anderswo, das ist ja nicht der Punkt. In der Türkei, ja, also gut, da fällt uns viel ein, das ist ja klar. Es gibt ja jetzt diese Art Kampf. Also, was ist es? Das sind Leute, und die haben auch durchaus, also Bin Laden hat mit seinen Videos durchaus auf eine brauchbare Weise gesagt, was er meint. Das sind Leute, die halten die Unterwerfung ihrer Staaten unter die amerikanische Weltordnung für unerträglich. In dieses unerträglich bauen sie ein, was Nationalisten halt so für schlecht halten. Ja, da sind sie nicht viel anders als die unseren. Da kann man einbauen, die Armut des Volkes. Bin Laden kann das. Wir sind die ölreichste Region der Welt, wir haben den wertvollsten Rohstoff und was kommt bei uns beim Normalaraber an? Und die ungebildetsten Kinder, die schlechtesten Schulen, die größte Kindersterblichkeit und so weiter. Das kann der alles sagen. Das ist doch eine Schande. Warum? Weil unsere korrupten Regierungen das Öl zu einem Spottpreis an die kapitalistischen Staaten des Westens verkaufen. Warum tun sie es? Macht er weiter. Weil sie erstens dafür bezahlt werden, korrupt sind, moralisch verdorben, moralisch verkommen, wollte ich sagen, genau, verkommen. Aber zweitens, weil sie auch militärisch unter der Drohung und unter der Vormacht der kapitalistischen Staaten an ihrer Spitze der USA stehen. Das ist der zweite große Anwurf. Amerika besetzt islamisches Gelände. Amerika hat Militärbasen in Saudi-Arabien, erobert den Irak will den Irak krallen, in seinen Besitz bringen, will überhaupt den ganzen Nahen Osten in seinen Besitz bringen, will unsere Gesellschaften unterjochen, sich genehm machen. Und drittens, alles das ist für einen Nationalisten ein und dasselbe. Verdirbt unsere Sitten, ja, mit Nacktbildern, mit Popmusik, mit Filmen. Verdirbt unsere Sittlichkeit. Und das sind dort Nationalisten ähnlich wie bei uns, die verzweifelten Nationalisten. Die selbstsichern, die sagen, sind immer ein bisschen lecher. Die sagen, ach Gott, es klappt schon alles. Es läuft ja bestens. Die verzweifelten Nationalisten, die der Meinung sind, zum Beispiel das Deutschtum geht unter, die sind dann auch schnell der Meinung, Coca-Cola macht uns kaputt. Coca-Cola und John Wayne und die kulturelle Überfremdung. Na, so ähnlich denken die auch. Und sagen, das muss bekämpft werden. Also erst einmal richtig, arabische Nationalisten, die ihre Länder um die Rolle und damit ihre Völker, um die Rolle, um den Wohlstand, um die Anerkennung betrogen sehen, auf die ein Nationalist in der Welt meint, Anspruch erheben zu können. Ja, ich will deutlich machen, in der Hinsicht sind die den unseren sau ähnlich. Zweite Frage, warum sind sie Selbstmordattentäter? Das ist erstens ein Urteil über die dortigen Regierungen. Diejenigen, die dort wirklich die Macht haben, führen den Kampf gegen die, der würde sagen Kolonisierung, führen den Kampf gegen die Kolonisierung nicht, zu der sie als Nationalisten eigentlich verpflichtet werden. So denkt er. Die sind pflichtvergessen. Wir haben aber gar keine Waffen, um einen Krieg gegen Amerika zu führen. Was tun wir also? Jetzt entschließen sie sich zu einer Gegengewalt der Ohnmacht. Wir wenden Gewalt an. Wir führen einen Ersatzkrieg. Einen Krieg, der durchaus mit wirklichem Angriff, wirklicher Zerstörung, wirklichen Schäden beim Feind kalkuliert, aber doch sehr wohl weiß, dass es nicht die wirklichen Mittel seiner Macht trifft, sondern dann doch bloß ein Fanal ist. Und für dieses Fanal, um es überhaupt hinzukriegen, das Fanal, müssen sie gegen sich selber äußerste Rücksichtslosigkeit walten lassen. So leicht geht das nicht, in Amerika ein Hochhaus kaputt zu machen. So. Also es braucht Leute, die einerseits wie in jedem Krieg zum Sterben bereit sind. Jeder Krieg, auch der Ami-Krieg, auch die GIs da drunten, wenn sie runtergehen, sterben. Sie töten und sterben, das ist halt Krieg. Auf der anderen Seite die Mittel der Macht, und das schließt immer ein, die Menschen, die Mittel der anderen Macht sind, kaputt machen. Dem anderen Souverän die Mittel wegnehmen, und die Mittel sind seine Menschen, die Bewaffneten als allererste. Deswegen ist der Standpunkt der Selbstmordattentäter, wir müssen rücksichtslos gegen uns sein, sonst bringen wir nicht einmal ein Fanal hin. So. Was braucht's dann? Dann braucht's schon was Enormes. Dann braucht's schon den ganz hochgestochenen Wahnsinn. Ich muss sterben, damit Deutschland leben kann. Erinnert ihr euch? Das waren SS-Schwadronen, die haben das irgendwo hingeschrieben, auf die Standarte, auf die Koppel, ich weiß nicht wohin. Es gehört zu jedem Krieg, dass die Menschen so verrückt werden, dass sie sagen, ich muss sterben, damit mein Gemeinwesen leben kann. Ist ganz normal im Krieg. Andererseits, normal ist im Krieg auch, dass jeder, der zum Sterben bereit ist, versucht, möglichst dabei nicht zu sterben. Schneller zu schießen, den Feind zu töten und nicht selber zu sterben, ist schon das Ziel des Soldaten. Bei den Selbstmordattentätern ist dieser Punkt, der aus einem rein militärischen Kalkül raus erforderlich ist. Sie sind so ohnmächtig, dass sie wirkliche Schäden bei der Gegenseite nur durch einen eigenen Tod erzielen können. Dieses militärische Kalkül überhöht zu einem, und ich will auch sterben dabei, und ich soll sterben, und das ist meine Mission. Aber wie gesagt, groß ist der Schritt nicht mehr von ich muss zum Sterben bereit sein, damit mein Volk leben kann, zu, und ich will sterben in dem Anschlag, der beim Feind wirkliche Schäden produziert. So groß ist der Unterschied nicht. Es gibt ihn, nicht zu leugnen, aber so groß ist er nicht. Und vielleicht noch ein Punkt. Die überlegene Kriegsmacht kann auch noch die sein, die sagt, wir achten darauf, dass möglichst wenig unserer Soldaten sterben. Die unterlegene muss immer die sein, die den Todeswillen der Soldaten quasi besonders hoch hält. Ja, im Zweiten Weltkrieg, wie die Japaner den Krieg verloren haben, ist der Kamikaze-Flieger erfunden worden. Solange sie noch zielgerecht bombardieren konnten, weil sie die Mittel hatten, haben sie auch nicht gesagt, Selbstmord ist die beste Waffe. Erst wie sie keine Gescheiten mehr gehabt haben, war Selbstmord die beste Waffe. Naja, und so viel anders ist es mit denen auch nicht.
Sehen Sie das ein bisschen nach, also in der arabischen Nation, ich glaube schon, historisch, weil die Assassinen das ja bei Kreuzzügen mehr oder weniger als Mittel des Widerstandes benutzt haben. Also diese Selbstmordkult in den arabischen Nationen ist schon tausend Jahre alt. Wir haben die jetzt nicht erfunden, ab 90 und später, als das Feindliche Sowjetunion war und der Islam einmal geworden wurde.
Aber schau mal, das mit den Traditionen ist das doch so. Jawohl, ich muss wiederholen. Der Einwand war, aber gibt es nicht doch in der Tradition des Islam etwas, was dieses Selbstmord, was den Islamischen, den Moslems, den Selbsttod, die Selbstopferung in einem Kampf anders nahelegt als meinetwegen den Christen? Nein?
Es gab eine Sekte, die
Namen Assassine,
da kommt das Wort Assassin, Mörder her.
Ja.
Die haben im Mittelalter gezielt Attentate auf wichtige Personen, jemand, der sieben, glaube ich, Attentate überlebt hat, ausgeführt. Also es war schon immer ein Mittel der Politik, also in diesem Gebiet. Und deswegen meine ich, man sollte den historischen Hintergrund da nicht vergessen oder übersehen. Also es ist eine tausendjährige.
Ich bestreite es ja gar nicht. Ich wiederhole jetzt die Sache nochmal und dann hoffe ich, dass ich es nicht gleich wieder quasi tendenziös weiter sage. Also, er weist darauf hin, dass es im Islam eine tausendjährige Tradition des Selbstmordattentats gibt. Es hat im Mittelalter eine Sekte von Kämpfern gegeben, die haben wie Assassini oder so geheißen. Und das ist auch die Quelle des Wortes, wo das im lateinisch-europäischen Sprachraum Assassin oder Assassino, also im Italienischen gibt es das Wort auch, was halt das Wort für Attentat geworden ist. Also da gibt es die Tradition. Jetzt möchte ich bloß zwei Sachen sagen. Erstens, wenn du willst und suchst, findest du in jeder großen Geschichte solche Traditionen. Man könnte mit geringen Mitteln, wenn man wollte, sagen, haben nicht die Christen die Tradition des Märtyrertums aufgebracht? Wo kommt das Wort Märtyrer her? Ist jedenfalls ein Christenwort. Da haben die Islamis ein Christenwort übernommen in Sachen Sterben für die gute Sache. Also das geht auch. Zweitens, erinnert euch an die großen, Assassini unserer Zeit. Wie lange hat der Mörder von Kennedy überlebt? Naja, ich weiß nicht, 24 Stunden. Die großen Attentäter sind alle schnell gestorben. Das gehört da dazu, weil das ist die Sorte Kampf, die den totalen Einsatz des eigenen Lebens einschließt. Also jedenfalls der, den man beschuldigt hat, er sei der Mörder gewesen. Weil wir nicht in die Spekulationen von Oliver Stone einsteigen.
Assassin bedeutet sich Opfer, indem man jemanden tötet dabei. Also Wärter oder Assassin.
Ja. Also er weist noch auf eine Feinheit hin. Ja, es stimmt. Märtyrer heißt für eine gute Sache sterben. Assassin heißt beim Töten eines Üblen für eine gute Sache sterben. Gut, das ist schon ein Unterschied, will ich jetzt nicht leugnen. Ich will was Zweites hinzunehmen. Meine erste Hälfte war, wenn man sucht, findet man überall Traditionen, auf die man sich berufen kann, wenn man geil drauf ist, sich auf eine Tradition zu berufen. Die zweite Hälfte ist genauso wichtig. Es braucht immer aktuelle Gründe, Traditionen auszukramen. Weil es die Tradition gibt, ist keiner Selbstmörder. Selbstmordattentäter. Weil das vor 1000 Jahren mal welche gemacht haben, machen es nicht heute welche. Das stimmt nicht. Wenn Sie nicht heute Gründe wüssten, warum Sie meinen, das machen zu sollen, würden Sie nicht sagen, ich stehe in der glorreichen Tradition von dem und dem. Also es ist wichtig, die Tradition, man darf nicht so tun, also auch ein wichtiges Argument zu dem ganzen Betrug mit Geschichte. Es stimmt nicht, dass die Menschen durch Traditionen determiniert werden, dass sie in dem, was sie heute machen, dadurch bestimmt sind, dass vorgestern irgendwer irgendwas gemacht hat. Wenn Sie heute was machen, machen Sie es, weil Sie es heute richtig und nötig finden. Dann gibt es heute Gründe dafür und nicht vorgestern. Umgekehrt ist es, wenn man heute was nötig findet, dann ist nichts schöner, als dem ein höheres Recht zu geben, indem man sagt, ich stehe bloß in der Tradition der glorreichen, weiß ich, sieben oder irgendwelcher glorreicher halt. Also deswegen selbstverständlich, wenn es jetzt Selbstmordattentäter im Islam gibt, wäre es ja noch gelachter, wenn die nicht sagen würden, wir setzen die gute Tradition fort. Das tun sie sicher. Aber es ist irrig zu meinen, die Tradition würde fortgesetzt, weil sie es gibt. Ja, ja. Muss ich mal schauen, ob ich es brauchbar referieren kann überhaupt. Ist nicht ganz einfach, wenn ich es richtig sehe, 3 Punkte. Der erste war, ich versuche es einfach mal zu erzählen, ja. Der erste war, ich habe so gegen den Vergleich geschimpft, aber muss man nicht vergleichen, wenn man überhaupt was bestimmen will. War die eine Fassung. Die zweite Fassung war, ist der Spiegel überhaupt so eurozentristisch, dass man ihm das nachsagen kann, dass er so vergleicht von unserem Gesichtspunkt aus gegen die anderen, ob er nicht einen neutraleren Standpunkt beim Vergleichen einnimmt. Weiß nicht, ob es das genau war. Aber sagen wir mal, ja. Und das dritte zu der ersten Frage war, wo ich jetzt nicht genau weiß, wo die Frage hinzielt oder der Einwand, nämlich, ob ich das überhaupt mehr so gemeint habe, dass das alles eine Machenschaft der Regierung sei, dieses Feindbild, oder ob es ein Glauben der ganzen Nation wäre. Aber wie gesagt, da weiß ich nicht genau, wo das hinzielt, die Frage. Willst du da noch was sagen?
Ja, also ob die Regierung eben sagt,
nein, ich krieg das, ich, ja, oder wie ihr wollt, beides ist okay. Geht ihr ans Mikro, da haben wir mehr davon.
Ja, also ich meine, ob die nahe Regierung des Feindes sozusagen vorgibt, egal welche das ist, die deutsche, die amerikanische, dass man sich als westliche Nation der laizistischen Demokratien bedroht fühlt, oder ob man tatsächlich seit längerem ein Bild entwickelt hat, dass Moslems, die ja vor allem in Deutschland immer eine Minderheit darstellen, in Frankreich ja zum Beispiel auch, als Bedrohungsszenario empfunden werden. Ich meine, in Amerika ist das hergezaubert mit Irak und Saddam, aber also in Europa ist die Situation schon anders, weil man muss sich schon seit längerem mit den Gastarbeitern auseinandersetzen. Aber das vierte war noch mit dem Laizismus, was ich angesprochen hatte.
Ich habe noch viel mehr. Ich habe das mit der Toleranz im Islam und ich habe noch...
Ja, also Laizismus nicht... und Toleranz geht für mich eben zusammen, Hand in Hand, weil...
Nein, das ist nicht richtig.
Auch in islamischen Ländern gab es in der Vergangenheit Staaten, die sehr wohl tolerant waren, also multikonfessionell und multikulturell und damit kein Problem hatten. Und ob eben... das ein besonderes Phänomen der Demokratie ist, dem man nachstreben sollte. Das glaube ich nämlich nicht.